Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem wöchentlichen Podcast. Heute zu und mit einer Frau, die Sportgeschichte geschrieben hat. Dorothea Wierer. Die Biathlon-Ikone hat bei den Olympischen Spielen in ihrem Heimstadion in Antholz ja bekanntlich ihre lange Karriere beendet und hat sie noch dazu mit einer Silbermedaille in der Staffel gekrönt. Es war der Schlusspunkt einer unvergleichlichen Sportlaufbahn mit zahlreichen Weltmeistertiteln, zwei gewonnenen Gesamtweltcups und insgesamt 4 Medaillen bei 4 Olympischen Spielen. Mein Kollege Markus Lacher hat mit ihr nun für die aktuelle FF-Titelgeschichte ein langes Interview geführt. Das Interview hat einen Tag vor ihrem 36. Geburtstag stattgefunden und darin hat Doro verraten, wie sie sich gerade neu sortiert und was sie nun vorhat. Und wer diese Ausnahmeathletin wirklich ist, warum sie so viele Selbstzweifel quälen und wie sie sich gerade zur Geschäftsfrau entwickelt, all das ordnet nun Markus Lacher für uns ein. Lieber Markus, wir hatten ja am vergangenen Donnerstag wirklich hohen Besuch hier in der FF. Dorothea Wierer war für ein Fotoshooting bei uns und du hast anschließend über eine Stunde lang mit ihr ein Interview geführt. Du hast erzählt, das sei für dich schon was Besonderes gewesen, einer Ikone dieses Sports gegenüber zu sitzen und sie persönlich kennenzulernen. Was gefällt dir denn an der Doro?
Ja, mal abgesehen so von den unvergleichlichen sportlichen Erfolgen, ist es ihre umgängliche Art, ihre Lockerheit, so diese Art, sich Menschen zuzuwenden und ihren Fans natürlich, die ist schon erstaunlich. Ohne jegliche Allüren. Mir kommt vor, trotz ihrer Berühmtheit ist sie die Pustragitsche geblieben, die sie war.
Und wie verlief das Gespräch? Also welchen Eindruck hat sie bei dir hinterlassen?
Ja, sie vermittelt einem das Gefühl, als würde man mit einer Bekannten bei einem Glasl sitzen und sich gemütlich unterhalten. Sie lacht gern. Man kann sie im Grunde alles fragen. Sie ist ein offener Mensch. Und sie weiß andererseits schon, was sie will. Nicht? Hinterfragt sich aber auch immer zu und sie ist eigentlich nicht die selbstsichere Doro, die man vielleicht von Fernsehbildern kennt. Ich meine, die Süddeutsche Zeitung hat mal ihren Killerblick am Schießstand, wenn ich es jetzt so salopp formulieren darf, so beschrieben, dass sie mit den Augen eines sibirischen Tigers dasteht.
Und aus deiner Sicht, Markus, passt diese Bezeichnung zu ihr?
Ja, jetzt natürlich, wenn man unter sibirischen Tiger die Fokussiertheit sieht, mit der er seine Beute angeht, dann passt es vielleicht schon, aber es ist jetzt natürlich ein bisschen pointiert formuliert.
Wir haben ja das Interview mit dir und Dorothea Wierer aufgezeichnet und wollen nun kurz reinhören, wie sie selbst ihr Leben in der Öffentlichkeit erlebt.
Bei den Interviews und auf Social Media, also bin ich eigentlich so, wie ich bin, oder versuche ich allem so zu sein, wie ich bin, und ich sage auch meistens das, was ich denke, und zeige ihm halt oft gut um, weil ich bin halt relativ direkt. Früher habe ich auch wenig nachgedacht über das, was ich gesagt habe, und das ist noch halt nicht allem gut umgekommen, weil vielleicht habe ich mir ein Wort falsch gesagt oder sich falsch ausgedrückt, und das ist halt nachher irgendwie falsch verstanden worden. Ich habe eigentlich nichts zu verheimlichen, ich versuche halt, wie gesagt, allem offen zu sein, ehrlich zu sein. Und in ein paar passt es und in ein paar passt es hätte, aber hell war eigentlich immer so. Aber mit dem Sam muss man irgendwie sich zurechtfinden.
So, also sieht sich Dorothea Wierer in der Öffentlichkeit. Wir müssen dazu sagen, vor 6 Jahren war sie schon einmal auf unserem Titel, damals mit der Titelzeile Göttin Doro. Jetzt hat sie im Gespräch scherzhaft gemeint, ihr müsstet wohl Pensionistin Doro schreiben. Ist das, Markus, ganz typisch für Sie, immer ein Spruch, nie verlegen?
Das ist tatsächlich so. Sie hat immer einen Sager parat. Man merkt einfach, dass sie ein geselliger Mensch ist, der sich gerne unbekümmert gibt. Aber sie hat auch eine andere Seite, eine, die sie in ihrer Sportlerkarriere eigentlich nach ganz oben gebracht hat. Wenn ich nur ein Beispiel nennen darf. Ich habe ihr im Interview die Frage gestellt, wenn Biathlon ein ganz normaler Bürojob wäre, wären Sie dann eher die Seriöse, die punktart an Ihrem PC sitzt, oder diejenige, die 5 Minuten später mit dem Coffee to go aufkreuzt? Ja, und sie meinte, sie wäre beide Personen. Nämlich auch die Seriöse, die sehr fokussiert die Dinge angeht und die sich eben voll reinhängen kann, wenn es um die Wurst geht.
Das ist interessant und kann man vielleicht auch sagen, dass genau diese Mischung aus Lockerheit und Schlagfertigkeit am Ende auch Teil Ihres Erfolgs ist, sportlich wie kommerziell?
Wenn man mit Schlagfertigkeit nicht nur die verbale Schlagkraft meint, dann denke ich schon. Ich glaube, Ihr Erfolg speist sich gerade aus dieser Fähigkeit, das Lockere mit dem fokussierten Arbeiten zu verbinden. So Ihre Ungezwungenheit bei vielen TV-Interviews, die hat Sie als Sympathieträgerin sicherlich etabliert. Und das ist natürlich eine gute Basis, um auch als Werbeträgerin zu funktionieren. Das Interview, das Gespräch mit dir zeigt eine Athletin, die gelernt hat, mit dem Druck zu leben, ohne wieder sich von ihm definieren zu lassen oder einengen zu lassen. Ja, und so denke ich, so zwischen Ehrgeiz und Gelassenheit, Humor und Ernst entsteht so ein Bild von einer Sportlerin, die nicht nur um Sekunden kämpft im Wettkampf, sondern auch um Balance. Und ich denke, vielleicht ist genau das ihre große Stärke.
Sie war ja auch die erste Frau seit Magdalena Forsberg, die zweimal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen hat. Und sie hat bei der Heim-WM 2020 in Antholz zweimal Einzelgoldmedaillen geholt und nun bei den Olympischen Winterspielen mit einer Silbermedaille in der Mixed-Staffel ihre vierte olympische Medaille geholt. Hat sie denn auch mit ihrer Art und ihren Erfolgen eine ganze Generation inspiriert oder anders ausgedrückt? Hat sie vielleicht auch den Biathlonsport attraktiver gemacht?
Ich denke schon. Der Biathlonsport erfreut sich seit Jahren einer Zunahme in Sachen Publikum. Selbst in Italien, das ja im Gegensatz zu Deutschland oder anderen Nationen mit Biathlon lange nichts am Hut hatte, eher fremdelte, gehen die Zuschauerzahlen ja nach oben. Biathlon wird mittlerweile im italienischen Fernsehen übertragen. Und da hat die Doro mit ihren Erfolgen sicherlich einen großen Anteil daran. Für diese Randsportart, die Biathlon speziell in Italien war, ist sie sicherlich das Zugpferd. Aber natürlich strahlt sie mit ihren sportlichen Erfolgen und immerhin 10 Jahren an der Weltspitze international aus.
Ende Februar fand ihr Karriereende statt und ihr Abschied in Antholz, der war sehr emotional. Tausende Fans haben sie gefeiert. Markus, wie oft erlebt man denn einen solchen Abschied?
Ja, ich glaube, den kann man im Leben nur einmal erleben. Sozusagen ein Abschied vor 10.000 Zuschauern zu geben, mit einer persönlichen Ansprache, mit einem Zieleinlauf, der eigens nochmal wiederholt wurde, um die Bedeutung hervorzuheben dieses Abschieds. Also ich glaube, das ist ganz wenigen Sportlern, Sportlerinnen bisher gelungen. Sie hätte sich wahrscheinlich keinen schöneren Abschied wünschen können.
Hören wir Markus noch einmal rein, wie sie ihren Abschied selbst erlebt hat.
Ich kann nicht erwarten, dass so viel Leute so mitfiebern und ja, so viel umfeuern. Also wie gesagt, das hat es eigentlich also noch nie gegeben. Also schon in Novo Mesto hat extra Novo Mesto für mich die Feier organisiert. Und nachher nochmal in Antholz und nachher nochmal in Oslo. Also ja. Es ist ja schön, weil es ist eigentlich ein Zeichen, dass vielleicht als Athlet und als eine Person eigentlich mir auch respektvoll aufführt dann in die anderen Athleten gegenüber. Und das war extrem schön, den ganzen Fans, die ganzen Techniker von anderen Nationen, was mich umgefeuert haben, weil das ist auch nicht normal. Und das war für mich viel schöner, wie okay, jetzt habe ich die Goldmedaille da hängen daheim.
Ja, seit diesem letzten Rennen ist gerade einmal etwas mehr als ein Monat vergangen. Wie hat sie denn diese Zeit, also dieses Monat als Pensionistin Doro, denn selbst beschrieben?
Als stressig. Es haben sich viele Termine mit Sponsoren und Medien ergeben. Sie sagt, für sie hat sich einfach noch kein Alltag ergeben. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie vieles aufschieben musste, weil sie sich ja ganz auf die Olympischen Spiele vor ihrer Haustür konzentriert hat. Und die hat sie bekanntlich mit, du hast es schon erwähnt, mit einer Silbermedaille abgeschlossen.
Dorothea Wierer ist ja heute auf der Titelseite der FF und zwar auch mit dem Zitat, ich muss mich jetzt neu erfinden. Hören wir jetzt rein in das Gespräch, was dieser Neuanfang denn für sie bedeutet.
Ja, logisch, man muss sich neu erfinden und alles und neu die ganzen Gedanken ordnen und das ganze programmierte Leben irgendwie nicht ausstellen, aber irgendwie sich neu erfinden. Aber hey, gesagt, man kann dort alles vorplanen, man muss irgendwie den Tag oder die Wochen und die Monate einfach auch leben, damit man versteht, okay, das gefällt mir, das habe ich nie die Chance gehabt zu tun. oder ja, einfach ein normales Leben zu führen. Und nicht alle vom Kopf aus erleben.
Ja, sie sagt selbst, sie müsse sich erst an diesen Neuanfang gewöhnen. Wie wirkt das denn auf dich?
Man muss sich ja vorstellen, seitdem sie die Sportoberschule in Malz besucht hat, hat sie sich mit Biathlon umgeben, bis jetzt auf kurze Pausen. Und zwar Jahr rein, Jahr aus. Und auch wenn sie sich als Lebemensch bezeichnet, so befand sich ja ihr bisheriges Leben in dieser Sportblase. Die Freiheiten, dort zu tun und lassen zu können, was sie will, die gab es nicht und die gibt es erst seit wenigen Wochen. Mhm. Und dass sie sich daran gewöhnen musste, ist schon klar.
Wie hat sie sich eigentlich auf das Karriereende vorbereitet, auf dieses Leben nach dem Spitzensport?
Mir scheint sehr gezielt. Sie hat ja bereits 2018 in Zusammenarbeit mit dem Sportbekleidungsunternehmen Sportful eine eigene Kollektion für Langlaufbekleidung auf den Markt gebracht. Doro-Style nennt sich die. Und natürlich ist sie seit dieser Zeit auch von ihrer Namensgeberin selbst getragen worden. Also sie war da selbst ihre Werbeträgerin. Was man weniger weiß, Vira hat seit 2 Jahren ein eigenes Unternehmen, das sie mit 2 Kollegen gegründet hat, einem Ingenieur und einem Biathlon-Trainer. Das nennt sich DV1, also DW wie Dorothea Vira. Und es stellt die Schäfte für Biathlon-Gewehre her. So wie es scheint es anzukommen in der Szene. Mittlerweile greifen mehrere im Biathlon-Weltcup auf dieses Modell zurück. Und es scheint so zu sein, dass sich die Doro wirklich frühzeitig und sehr fokussiert auf die Zeit nach der Sportlerkarriere vorbereitet hat.
Und das im Alter von 36 Jahren. Sie ist ja vergangene Woche, einen Tag nachdem du mit ihr das Interview geführt hast, 36 Jahre alt geworden, wobei sie ja eigentlich mit 30 Jahren bereits aufhören wollte. Was hat sie am Ende motiviert, so lange weiterzumachen?
Ja, das ist erstaunt. Also, wie du sagst, sie hat ja schon vor 6 Jahren angekündigt, damals war die WM in Antholz, diese sei ihre letzte WM. Aber es ist immer so, wer will es am Höhepunkt seiner Karriere schon lassen? Sie selbst sagt ja, dass sich da so eine Dynamik entwickelt hat und ehe sie sich's versah, waren wir da ein paar Jahre vergangen. Außerdem darf man nicht vergessen, sie war und ist eine begehrte Werbeträgerin. Und ist natürlich vergoldetes Bleiben auch. Und dann waren noch diese Olympischen Spiele vor der Haustür, vor heimischem Publikum. Das wollte sie sich einfach nicht entgehen lassen. Zumal sie ja noch immer Weltspitze war. Sie konnte noch mitmischen.
Absolut. Und das hat sie bei den Olympischen Winterspielen eindrucksvoll bewiesen. Ich hatte das Gefühl, dass sie im Gespräch mit dir in diesem Interview erstaunlich zurückhaltend und stellenweise fast bescheiden gewirkt hat. Viel leiser als in vielen Fernsehinterviews, die sie in der Vergangenheit gegeben hat. Hattest du auch dieses Gefühl?
Ja, vielleicht ist es auch diese lockere Atmosphäre. Man unterhält sich zu zweit in einem Raum.
Also es lag am Interviewer an dir.
Nein, das glaube ich. Glaube ich weniger. Es ist einfach nicht so die Öffentlichkeit, die zusieht, wenigstens im Moment nicht. Aber ja, ich war überrascht, wie bescheiden sie auftrat. Und sie ist total bodenständig geblieben. Man hat den Eindruck, der Erfolg ist ihr einfach keineswegs zu Kopf gestiegen. Das ist bei so einer Sportikone eigentlich nicht selbstverständlich. Und ich glaube, dass da auch ein Erfolgsrezept von ihr drinnen liegt, ohne dass sie jetzt damit bewusst spielen würde. Also ich kaufe ihr diese Bescheidenheit, ja, in gewisser Weise auch Demut. Ich kaufe sie ja ab.
Und das wollen wir uns jetzt noch einmal anhören und hören rein, wie sie sich denn selbst sieht.
Ich mache mir ja auch über alles am Kopf und das muss man auch nicht von außen hin, weil er vielleicht noch einen solchen Blick hat, einen solchen kalten. Ich meine, ich merke ja selber, dass er einen kalten Blick hat, aber in mir drinnen ist noch wieder ganz anders.
Nach außen, Markus, wirkt sie ja sehr selbstbewusst, aber in eurem Gespräch spricht sie auch offen, und du hast es bereits angekündigt, über ihre Selbstzweifel. Hat dich das überrascht?
Ja, weil ich sie jetzt so persönlich noch nicht so gut kannte. Selbstzweifel hat sie nach eigenem Bekunden immer und wird sie immer haben. Und das sind einfach Selbstkritik, Selbstzweifel, das sind Konstanten bei Doro, wie es scheint. Und das ist auch wahrscheinlich etwas, was sie nicht abheben lässt, was sie erdet und ich denke vor allem, was sie authentisch macht. Und da sollten eigentlich ihre teils glamourösen Posts auf den Social-Media-Plattformen nicht hinwegtäuschen.
Markus, du hast sie im Interview auch auf das Playboy-Angebot im Jahr 2013 angesprochen. Damals hat sie dieses Angebot abgelehnt. Ist sie heute im Nachhinein froh darüber?
Ja, das ist sie. Auch weil sie weiß, dass das wohl für gemischte Gefühle gesorgt hätte. Als bekannte Persönlichkeit wird man ja immer wieder mit solchen Aktionen konfrontiert, die man vielleicht in der Frühphase einer Karriere gemacht hat. Und dann heißt es schnell, was, du hast dich ausgezogen für Geld und so weiter. Ich glaube, das hat sie sich erspart mit ihrer Ablehnung. Und zudem hätte sie sich hüllenlos gar nicht wohlgefühlt. Denn wie sie sagt, sie gefällt sich ja selbst nicht immer.
Mhm. Eben wie sie dieses Angebot von damals heute sieht, das wollen wir uns jetzt noch einmal anhören.
Ich schaue vielleicht nicht aus, aber ich bin brutal irgendwie selber unsicher oder ich suche halt, muss irgendwie allen perfekt sein, sonst fühle ich mich so viel unsicher. Und es gibt auch Tage, wo ich mich wirklich echt gut fühle und nicht schien genug und nicht. Und nachher, ja, und wie gesagt, und wenn ich nachher für Playboy vergeht, weil ich habe jetzt halt den letzten Körper, aber ich fühle mich jetzt auch nicht super. Schon wenn ich oft ein Bikini verdünnet dusche, okay. Ja, ja. Ich meine, es ist nicht letztes, weil wir sind den ganzen Tag überhaupt im Sommer mit kurzen Hosen und Sport-BH unterwegs, weil aber heim ist man auch oft schon, schauen die Leute an, oft muss man mit kaumen Schuhen, oder? Ja, okay. Aber weißt du, wenn ich jetzt da Knockout hell war, nicht für mich. Und ich bin auch froh, dass ich es getan habe, weil man weiß ja, die ganzen Fotos sind ja volle Photoshopped. Das ist ja kein Geheimnis. Ja. Und das war ich vielleicht nicht einmal lieb. Okay. Oder der Kopf von einem Körper, ich weiß es nicht.
Du hast im Interview, Markus, also eine sehr offene, ehrliche und gewohnt lustige Doro erlebt, aber auch eine Doro, die sehr hart arbeitet. Wie hast du diesen Ehrgeiz wahrgenommen, gerade jetzt auch nach dem Karriereende?
Sie beschreibt das vielleicht selber am besten. Sie bezeichnet sich ironisch selbst als Kampfsau. Das ist das, worüber wir eingangs gesprochen haben. Wenn es darum geht, ein Ziel zu erreichen, dann arbeitet sie hundertprozentig drauf los, ist fokussiert. Es sind eben die zwei Seiten der Doro Vira, die ehrgeizige und die lockere. Und sie hat die Gabe, beides in eine gute Balance zu bringen.
Und wir wollen uns das jetzt anhören, wie sie sich jetzt nach diesem Karriereende reinhängt.
Ja, ich stresse mich eigentlich selber, weil einerseits mich hat jetzt wieder Familie, Freunde, das Unternehmen und das andere Unternehmen und gleichzeitig die ganzen neuen Projekte, was sie irgendwie machen will hat. Und ich merke auch, dass ich mir selber so viel Stress mache, weil ich irgendwie alles auf einmal machen will hat. Einerseits versuche ich mich nachher wieder, Dora, du hast eigentlich das ganze Leben noch vor dir, aber da mache ich mir selber oft so viel für Stress.
Markus, was kommt jetzt bei Doro? Laut ihren Erzählungen hat sie ja bereits wahnsinnig viel zu tun.
Ja, sie sagt, es gäbe viele Termine nachzuholen, vor allem weil sie diese wegen Olympia aufgeschoben hat. Und es gilt für sie abzuklären, wie es weitergeht mit den Sponsoren, wo sie sich mehr reinhängt, wo sie aussteigt, für wen sie sich als neue Werbeträgerin verpflichten lässt. Und dann will sie sich ja noch unternehmerisch entwickeln, wie sie sagt. Und da schwirren ja bereits einige Projekte zu den genannten schon herum. Aber dazu wollte sie jetzt noch nichts Näheres sagen, es sei noch nicht spruchreif.
Aber zwei Projekte hast du bereits angesprochen. Zum einen eben Sportful für das Sportunternehmen, für das sie bereits seit Jahren arbeitet. Und dann die V1, also das Geschäfte für den Biathlon-Sport produziert. Während der Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 erlebte Dorothea Vira Sport ja auch aus einer ganz neuen Perspektive. Und zwar war sie damals für Eurosport Italia als Expertin im Einsatz, das heißt als Sportjournalistin, als Kommentatorin. Könnte sie sich denn eine Zukunft als Sportjournalistin vorstellen?
Sie kann. Sie hat derzeit von zwei TV-Sendern Angebote liegen, und zwar in der kommenden Biathlon-Saison als Kommentatorin zu arbeiten. Aber sie hat noch nichts entschieden. Sie will sich das gut überlegen. Vor allem weiß sie noch nicht, ob sie schon wieder bereit ist, in diesen Biathlon-Zirkus einzusteigen, wenngleich auch jetzt in einer anderen Rolle. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass sie sich damit einfach noch etwas gedulden will.
Hast du das Gefühl, dass sie das Leben nach dem Sport mit demselben Ehrgeiz angeht wie ihre Karriere?
Wer die Doro kennt, weiß, wenn sie sich für etwas entscheidet, wenn sie ein Ziel vor Augen hat, dann will sie es auch erreichen. Ihr Manager, der Marco Fontanesi, hat zu uns ja gesagt im Vorgespräch, dass sie die geborene Unternehmerin ist, weil sie unternehmerisch denkt. Unter Druck läuft sie zur Höchstform auf, wie sie selber sagt. Und den Druck, das wissen wir, macht sie sich dann eh am meisten selbst.
Das betont sie immer wieder im Interview. Wie sich dort Herr Wira selbst ihr Leben nach ihrer sportlichen Karriere abseits des Sports nun vorstellen kann, auch da hören wir jetzt noch einmal rein.
Bis zur Zeit bin ich überhaupt nicht auch erkennen, also, weil mein Kopf, wenn ich, wie gesagt, im Bett liege, ich habe so viel Sachen, was, okay, das kann ich noch machen, das war cool, dann muss ich mir das alles ausschreiben, bis ich meine Gedankenkarussell wieder, bis ich es lege, dann nehme ich ein paar Schlaftropfen, weil Helene leider auch noch nicht Auto hört, weil Helene eigentlich meine ganze Karriere genommen, oft nutzt und oft nutzt hat weniger, wenn man ganz brutal nachdenkt, aber ich hoffe, dass nachher in den nächsten Monaten sicher bin leck. Aber wie gesagt, ich habe auch mit viel anderen Ex-Sportler geredet und die haben auch gesagt, da braucht man ein paar Monate, bis man einfach ein lockerer wird. Das geht halt nicht auf Knopfdruck.
Ja, man hat das Gefühl, dass sich Dorothea Wira schon auch auf einen normalen Alltag freut, ohne Rennstress, ohne aus dem Koffer zu leben vor allem. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, das hat sie zuletzt am meisten gestresst. Das aus dem Kofferleben. Wenn es darum ging, zu den jeweiligen Wettkämpfen aufzubrechen und den Koffer zu packen, da war sie am wenigsten aushaltbar, sagt sie selber. Da wurde sie ungehalten und ihr Mann habe sich da nicht zufällig aus der Schusslinie begeben. So erzählt sie es auch in ihrem gewohnt ironischen Ton. Aber es ist schon klar, nach 20 Jahren im Nationalkader, unzähligen Reisen, 200 Tagen im Jahr, die sie nicht zu Hause ist, dann darf man irgendwann das auch mal gut sein lassen und einen Schlussstrich ziehen.
Und Mensch Dorothea einfach sein. Wie war Dorothea Wira eigentlich innerhalb der Mannschaft? War sie eher eine Einzelgängerin oder war sie eher jemand, der das Team zusammengehalten hat?
Wenn man ihr glaubt, dann war sie sogar eine Anlaufstelle für die Mannschaftskolleginnen. Die haben sich mit Sorgen und Anliegen an sie gewendet und dass sie Empathie hat und zeigt, das weiß man. Und mit der Zeit hat es sich in der Mannschaft ganz sicher auch einen Status erlangt, der ihr erlaubte, klar und deutlich Dinge zu benennen, Kritik zu äußern, wenn es in der Mannschaft einmal nicht so gut lief. Und solche Dinge, das gibt es in jeder Mannschaft, das ist klar. Und dass sie vielleicht dann nicht für alle sprach, versteht sich auch von selbst. Da braucht man nur an das angespannte Verhältnis zu Teamkollegin wie Dotzi erinnern.
Du hast sie genau auf dieses angespannte Verhältnis mit Lisa Vitozzi auch angesprochen. Und wie sie Lisa Vitozzi selbst beschreibt, da hören wir jetzt noch einmal rein.
Mir sind halt komplett verschieden. Für sie zählt das Resultat und für mich zählt halt mehr das andere. Also ist rundherum, das Ganze okay. Und die Personen. Also hellisch hat der große Unterschied, glaube ich.
Ja, also Markus, man hört sehr wohl, dass das Verhältnis mit Lisa Vitozzi sehr angespannt ist, aber trotzdem war Dorothea Wira im Interview bemüht, sehr ausgleichend zu wirken. Wira hat auch über ihre Familie gesprochen. Aus deiner Sicht, welchen Stellenwert hatte denn ihre Familie für ihren Erfolg und welche Werte vor allem hat sie mitbekommen?
Man muss wissen, sie ist in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, zusammen mit 4 Geschwistern. Und sie war die mittlere davon. Und da lernt man etwas unkompliziert zu sein. Das spielt sich einfach nicht alles. Und dass die Familie sehr wichtig ist, das sagt sie mehrmals. Und hat man auch schon in anderen Interviews gehört. Diese Familie hat sie immer unterstützt, dass sie von ihren Eltern zum Beispiel, der Vater Arbeitnehmer, die Mutter Hausfrau, auf die Sportoberschule geschickt wurde. Das war ja absolut nicht selbstverständlich. Und ich denke, Werte wie Offenheit, Mitgefühl, Bescheidenheit, das sind, glaube ich, schon Werte, die sie von zu Hause mitbekommen hat.
Ja, und wie sie ihre Kindheit erlebt hat, wie sie heute auf ihre Kindheit zurückblickt, auch das wollen wir uns jetzt noch einmal anhören.
Ich war eigentlich ohne etwas, wenn ich nicht daheim war, ich habe mich eigentlich wenig gemeldet. Ich war so ein Lebemensch und ich habe jetzt nie Heimweh gehabt zum Beispiel. Okay. Und sie haben mir eigentlich auch mal einen Freiraum gelassen und wenn ich jetzt keine Lust gehabt habe, sie trainieren und nicht trainiert haben, haben sie mir nicht gesagt, okay, wieso, was tust du, wieso trainierst du nicht, also... Sie haben mir einfach mein Leben gelassen, wie ich gewählt habe. Und er war gut so.
Dorothea Wira hat während den Olympischen Spielen ja auch mit einem Tabu gebrochen. Nach ihrem 5. Platz im Biathlon-Einzel bei den Olympischen Spielen hat sie in einem Interview offen über ihre Periode gesprochen. Sie meinte, es gehe ihr nicht schlecht, aber sie sei eben ein bisschen schlapp. Leider müssten wir Frauen einmal im Monat ganz einfach leiden, so meinte sie in diesem Interview. Eine Aussage, die international hohe Wellen geschlagen hat. Wie waren denn die Reaktionen darauf, Markus?
Vor allem in Deutschland wurde das sehr überraschend kräftig kommentiert. Und da gab es Pro und es gab Contra. Und natürlich in den sozialen Medien war das ein großes Thema in der Szene. Mit den üblichen Ausschlägen nach oben und nach unten, wie man es halt von den sozialen Medien her kennt. Aber Dora hat diese Ausschläge ignoriert, sagt sie. Also das hätte sie einfach ausgeblendet. Über die Menstruation zu sprechen, wäre doch das Selbstverständlichste, sagt sie.
Ihre Worte zu diesem Thema wollen wir uns jetzt auch noch einmal anhören.
Die Leute sehen ihre Ergebnisliste und sagen, okay, heute ist es aber nicht gegangen oder heute war es wohl nicht fit, was war da, oder was? Und die Leute wissen nicht, okay, vielleicht hat man die Tage und man muss dich trennen, man nimmt halt Schmerzmittel, aber ehrlich gesagt, dass du dich nachher besser fühlst, du hast keine Schmerzen vielleicht, aber deswegen fühlt man sich echt vielleicht Rückenschmerzen oder man fühlt sich also auch gedunsten und so und man muss halt echt durchbeißen und laufen. Und es gibt viele Athletinnen, die es gar nicht haben, weil sie wie gesagt, der Körper so viel gestresst ist oder zu wenig Kilo auf die Rippen haben und so weiter. Also das ist halt leider ein Thema. Und ich denke, wie gesagt, für mich ist das das Normalste überhaupt und ich habe da überhaupt kein Problem, über das zu reden.
Wir wissen ja auch, dass Dorothea Viera eine Vorreiterin war, was ihr Äußeres betrifft, etwa beim Permanent Make-up. Und sie sprach auch im Interview ganz offen dazu. Hören wir rein.
Also Permanent Make-up ist einmal ist um und drauf, okay, aber okay. Ich sehe, also mittlerweile sind ja eigentlich alle Sportlerinnen, die was sich relativ, ja, ich sage jetzt nicht viel schminken, aber halt schminken und logisch, bei mir ist oft einmal, tue ich mehr, oft einmal weniger, kommt mal drauf an, wie man sich also fühlt oder wie ich mich fühle oder wie meine Haut ist, weil zum Beispiel früher habe ich jetzt eine unreine Haut gehabt, habe ich mich mehr geschminkt, vielleicht hat es nicht so gut ausgeschaut, aber weißt du, das ist auch noch so ein Thema, wie man sich gerade fühlt und wie man sich irgendwie in seiner eigenen Haut wohlfühlt.
Markus, sehr schön fand ich deine Frage, welche Beruhigungspille denn ihr Ehemann Stefano nehme, und zwar gegen die Eifersucht. Schließlich hat seine Frau nicht nur über 700.000 Followers auf Instagram, sondern wird von ihren männlichen Fans ja nahezu vergöttert. Also, wie geht es ihrem Ehemann dabei?
Ja, der scheint die Ruhe in Person zu sein, wenn man Doro glaubt. Es sei überhaupt kein eifersüchtiger Typ. Dass sie sich mit vielen Menschen treffe, natürlich auch mit interessanten Männern, das stört ihn überhaupt nicht. Er hat ja die Doro schon so kennengelernt. Sie, die gerne ausgeht, die gerne feiert, die charmant shakern kann, aber mehr auch nicht. So zumindest berichtet die Doro in unserem Interview.
Doro hat ja auch immer sehr offen darüber gesprochen, dass sie einen Kinderwunsch hat. 2020 etwa meinte sie in der Gazzetta dello Sport, ein Kind wäre das Größte. Du hast mit ihr auch darüber gesprochen, wie sie heute darüber denkt, Markus. Was sagt sie dazu?
Ja, also diesen Kinderwunsch spricht sie ganz offen an und sie spürt aber jetzt natürlich mit 36 Jahren, dass ihre biologische Uhr tickt. Aber sie weigert sich jetzt da erneut unter Druck zu setzen, denn Druck, den hatte sie jetzt 20 Jahre lang, zwar auf anderer Weise, aber doch. Und sie schaut einfach jetzt sehr entspannt, was die Zukunft für sie parat hält.
Jetzt, nachdem es gelobt hat, man merkt halt noch irgendwie sich ein wenig kurz selbst verwirklichen. Und einerseits, was man halt denkt als Frau, okay, die Uhr tickt, weil jeder fragt, okay, und wenn jetzt Kinder? Okay, weil es auch selber allem gesagt hat, dass sie einen Familienwunsch haben. Und einerseits hört man echt noch, wenn es Sachen unternehmen und Sachen erleben. Aber ich lasse mir jetzt da keinen Druck machen. Also ich werde schon einmal ein Jahr jetzt für mich nehmen und schauen, okay, was kann nachher meine wirkliche Arbeit werden. Aber wie gesagt, der Stefan macht mir zum Glück keinen Druck. Aha. Also von seinem her.
Ihr Manager Marco Fontanesi, der sie mit ihrem Ehemann Stefano übrigens zum Interview begleitet hat, der hat vor dem Gespräch gesagt, er habe noch nie eine solche Athletin erlebt, die gleichzeitig eine so gute Geschäftsfrau sei. Wie steht Dorothea Viera selbst zum Thema Geld?
Sie hat mir gesagt, Geld ist für sie wichtig, denn es schafft Freiraum und gibt ihr einfach eine gewisse Sicherheit. Sie gönne sich gerne schöne Dinge, muss aber jetzt auch nicht die Handtasche zu 3.000 Euro haben. Sie braucht keinen Luxus, sagt sie. Und ich denke, wissend, aus welchen einfachen Verhältnissen sie kommt, kann man ihr auch glauben.
Markus Dorothea Wierer hat ja über eine Stunde lang ein Interview gegeben und ich finde es wahnsinnig interessant. Sie meinte im Vorfeld des Gesprächs, sie hätte auch eine Papstaudienz gehabt oder eine Einladung zu einer Papstaudienz und eine Einladung zu einem Empfang bei Staatspräsident Sergio Mattarella. Beides hat sie abgesagt. Also ich finde das echt unglaublich und kaum zu glauben, oder?
Ja, da können wir dann auch wieder davon sprechen, dass ihr jetzt Präsenz in der Öffentlichkeit nicht das Wichtigste ist. Sie hat mir gesagt, sie hätte ganz einfach nicht die Kraft und die Zeit gehabt, neben ihren Terminen auch noch solche wahrzunehmen, die nicht unbedingt notwendig sind. Zur Papstaudienz meinte sie, sie sei zwar religiös, aber dann auch wieder nicht in dem Ausmaß, dass sie jetzt zwingend den Papst sehen musste. Und zum Empfang beim Staatspräsidenten Sergio Mattarella meinte sie nur, ja, den kenne ich ja schon, ich habe schon diverse Empfänge bei ihm mitgemacht, also diesen Termin habe ich auch sausen lassen können.
Aber ist schon interessant, oder?
Ja, schon in gewisser Weise, weil wer lässt jetzt natürlich eine Papstaudienz sausen, einen Empfang beim Staatspräsidenten? Ich meine, man könnte das ja auch ummünzen, wenn man jetzt nur an die eigenen Vorteile denkt, was jetzt die Öffentlichkeitspräsenz anbelangt und so. Und das einfach gut sein zu lassen und für sie einfach wichtigere Termine wahrzunehmen, die ihre Zukunft betreffen, also das ist schon erstaunlich.
Abschließend, lieber Markus, was wünschst du Dorothea Wierer für ihre Zukunft?
Natürlich nur das Beste. Wenn es in ihrem neuen Lebensabschnitt nur annähernd so gut klappt wie in ihrem Sportlerleben, dann muss man sich um sie keine Sorgen machen.
Wir verfolgen Sie natürlich auch in Zukunft weiterhin aufmerksam. Ich danke dir, Markus, für diese Einschätzungen und Einordnungen über diese Sportikone Dorothea Wierer, die mittlerweile zur Unternehmerin mutiert. Dankeschön.
Gerne.
Ja, und nach diesem Gespräch über und mit Dorothea Wierer blicken wir jetzt, wie in jeder Ausgabe dieses Podcasts, auf die aktuelle FF. Worüber berichten wir diese Woche? Seit vielen Wochen nun macht die Südtiroler Freiheit Stimmung gegen angebliche Gratiswohnungen für Migrantenfamilien. So will die Partei in einer Umfrage wissen, ob die Südtirolerinnen und Südtiroler für oder gegen Gratiswohnungen für Ausländerfamilien sind. Alexandra Aschbacher hat dazu recherchiert, was also wirklich hinter diesem Integrationsprojekt der Landesregierung steckt. Sie hat auch mit Soziallandesrätin Rosmarie Barmer gesprochen und die sagt dazu, dass die Südtiroler Freiheit ein solches Projekt eigentlich begrüßen müsste. Aber man sehe, so Barmer, dass es ja nicht um die Menschen gehe, sondern nur um ihr politisches Kapital. André Wert, der ist nach Olan gefahren und hat dort einen Callbus gerufen. Seit 5 Monaten gibt es diesen Bus, der immer dann oder nur dann fährt, wenn es ihn braucht. Wie der Callbus in der Praxis wirklich funktioniert und wer von diesem Service eigentlich profitiert, das lesen Sie in der aktuellen FF. Dann hat Georg Mayer ein Interview mit der Südtiroler Autorin Tanja Reich geführt und hat darin vor allem über ihr neues Buch gesprochen. Ein Buch, das von Puppen handelt und beschreibt, wie Puppen schon sehr früh das Frauenbild bestimmen, ja das Leben von Frauen prägen. Die in Lana geborene Schriftstellerin Tanja Reich, die seit vielen Jahren in Wien lebt, sagt etwa im Interview, ich zitiere, Puppen sind immer politisch. Und abschließend darf ich jetzt noch auf das Porträt von Julia Staffler verweisen. Wir wissen, Südtirol ist, was das Nachtleben betrifft, ein schwieriges Pflaster. Dem wollen Florian Weiß und Simon Ebner entgegenwirken. Der 26-Jährige und der 24-Jährige führen gemeinsam ihre eigene Social Media und Event Agentur und organisieren unter anderem die Veranstaltungsreihe La Luna. Mit diesen schicken, kuratierten Events mit Afro House und Ibiza Vibe in unterschiedlichen Locations des Landes wirbeln sie gerade die Eventszene in Südtirol so richtig auf. Und obwohl die beiden das Feiern zu ihrem Beruf gemacht haben, wirken die beiden sehr abgeklärt und strukturiert. Ganz wie junge Businessmänner eben. Ja, und jetzt noch ein Hinweis auf die neue Joko-Show. Zu Gast im Podcast von Gianluca Joccolano ist diese Woche Georg Böcher, der Sportmanager von Athleten wie Dominik Baris. Hören Sie rein, immer hier auf diesem Podcast-Kanal. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!